Die erste Faszination beim Klettern in der Natur: es herrscht fast absolute Stille. Kein Lärm wie in einer Kletterhalle, keine bunten Kletterhilfen oder vorgeschriebenen Routen. An den meisten Felsen in Deutschland hängen zwar Haken für Anfänger, aber ist der Bereich freigegeben, kann man als Fortgeschrittener mit einem kleinen Hammer auch eigene Haken setzen. Langsam und bedächtig einen eigenen Aufstieg finden, den Felsen Griff für Griff selbst erobern. Obwohl, steht man unten vor dem steinernen Riesen, geht es nicht ums Erobern. Es geht vor allem um einen selbst, um Naturvertrauen, um Körperbeherrschung, um Kraft in den Händen, um das Gespür für den richtigen Halt, um Koordination und Selbstdisziplin.
Dieser Pfeil, also dieses Dreieck, das nach rechts gekippt ist, begrenzt also den Kletterbereich. Also alles, was rechts von der Pfeilspitze ist, ist eben dem Klettersport frei und kann also genutzt werden. Was auf der Breitseite des Dreiecks ist, soll vom Klettersport freigehalten werden.
Das Wichtigste am Fels: der Respekt vor der Natur. Am Felsen vor Bernd Raab vom Landesbund für Vogelschutz, LBV, hängt das erste Schild, das Klettern in der fränkischen Schweiz naturverträglich gestalten soll. Hier in der Bärenschlucht bei Pottenstein zeigen Pfeile und Zahlen an, ob und wann ein Felsen bestiegen werden darf.
Eine räumliche Zonierung, das heißt, wenn zum Beispiel der Wanderfall gebrütet oder der Uhu brütet oder wenn die gerade mal am Balzen sind, dann ist hier am Kletterfelsen Ruhe. Erst wenn die Jungen ausgeflogen sind, darf wieder geklettert werden. Also das ist nur dann eine zeitliche Einschränkung, ansonsten gibt es keine, es sei denn, es wären doch in Zone 2 oder sowas eingeteilt. Und die anderen Zonierungen sind also tatsächlich räumlich sehr stark flexibel. Es gibt große Abschnitte in diesen Talräumen, die zum Beispiel überhaupt nicht beklettert werden, obwohl sehr viele Felsen drin sind.
Von Franken über das Fichtelgebirge bis hin zum Allgäu und Bayerischen Wald haben Landratsämter, Bund Naturschutz, LBV und Klettervereine fast jeden Felsen begutachtet und eingeteilt. Fast täglich geht Umweltschützer Raab seine Felsen ab und schaut, ob die Markierungen noch aktuell sind. In der Regel halten sich die Kletterer an die Absperrungen, allein aus Selbstschutz. Denn wenn doch jemand in der roten Zone, Zone 1, angetroffen wird, sperren die Landratsämter großräumig die Klettergebiete und dann betrifft es jeden. Rowdies werden ganz schnell aus der Community ausgeschlossen.
Ich finde das super. Also genau, man hält sich halt dran. So, es gibt ja eine riesen Auswahl an Kletterrouten, die nicht gesperrt sind. Warum muss ich da irgendwo klettern, wo gesperrt ist?
Meint ein junger Mann aus Dresden, der seine Partnerin an einem der zerklüfteten Felsen an einem langen Seil sichert. Nur die Karabiner klappern leise. An dem porösen Kalkgestein sind weiße Flecken zu sehen vom Kalk- und Magnesiumpulver. Früher stammte der Kalk aus Kreideminen, heute wird er aus Meerwasser und Kalkstein gewonnen. Respekt und Achtsamkeit in der Natur, auch dort. Die Verpackung ist normalerweise aus kompostierbarem Natronpapier, falls man es im Wald verlieren sollte. Die bunten kleinen Säckchen hängen bei jedem am Klettergurt. Sorgfältige Outdoor-Sportler wischen diesen Kalk wieder weg. Nachlässige hinterlassen eine unschöne weiße Spur.
Ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier in Franken leben. Wir haben hier in Bayern noch relativ viel Möglichkeiten zu klettern und viel Freiraum. In anderen Bundesländern ist es deutlich eingeschränkter schon. Interessant ist es jetzt hier im nördlichen Frankenjura, dass ja etwa vielleicht 30% der Kletterfelsen der möglichen überhaupt nicht beklettert werden. 70% werden beklettert und es gibt hier sogenannte Hotspots immer, wo alle hinlaufen, wo es bequem ist, wo es einfach ist und so weiter und so fort.
Willi Emmer, ein ehemaliger Krankenpfleger und passionierter Felsliebhaber, steht inmitten seines privaten Klettergebietes. Intensivstation im fränkischen Tüchersfeld. Schilder weisen den Weg zu verschiedenen Kletterrouten mit unterschiedlichen Bewertungsgraden. Intensivstation heißt auch sein kleines Hotel nebenan. Einfach die engen Kletterschuhe anziehen, den Stein abtasten, ein Gefühl für seine Rauheit bekommen, mit den Augen den Fels abscannen nach passenden Griffmöglichkeiten und dann hinaufzusteigen, so einfach ist das oft nicht. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Normalerweise gilt die Faustregel 1 für sehr leicht bis 12 für sehr schwer. Aber oft unterscheiden sich gleich schwer bewertete Routen und Boulder von Klettergebiet zu Klettergebiet oder zwischen Halle und Fels. Ob nun UIAA-Skala, Sierra-Skala oder die sächsische Schwierigkeitsskala, für Anfänger kann das ein wichtiger Anhaltspunkt sein. Profis sehen auf den ersten Blick, ob ein Fels widerspenstig ist oder nicht. Doch Fels ist nicht gleich Fels. In den zerklüfteten Tälern des Frankenjura liegen viele Findlinge auf der Flur und im Wald. Das Ziel der relativ neuen Boulder-Szene. Die Niedrigkletterer streifen auf der Suche nach kleinen Felsen schon mal wahllos quer durch Wald und Wiesen. Bei ihnen geht es nicht um das Bezwingen eines steinernen Riesen, sondern eher um das Besteigen von Findlingen, gern kopfüber und seitlich, bis 2 Meter Höhe, ohne Seil, Haken oder Klettergurt, dafür aber mit Matratzen, auf die man sich bequem fallen lassen kann. Diese werden häufig einfach liegen gelassen. Die Kletterszene distanziert sich von den Konkurrenten, denn was genau bedeutet der Fels den Boulderern? Nur Spaß? Kurzweiliges Vergnügen ohne viel Zeit und finanziellen Aufwand? Der Kick am Fels ohne Sicherung und Seil? Kletterwaldbetreiber Willi Emmer sieht es pragmatisch. Beim Klettern gehe es doch vor allem um eines, der Natur nahe zu sein und sich mit ihr zu messen.